Kulturradio vom RBB. Märkische Wandlungen.
Guten Abend zu den Märkischen Wandlungen im Kulturradio, sagt Ihnen Danuta Görnand. Und während in Berlin ja gerade das Theatertreffen die Aufmerksamkeit aller Theaterleute auf sich zieht, heute gab es den Theatertag im Kulturradio, reden wir über das Theaterland Brandenburg und runden diesen Theatertag damit ab. Das ist der Plan für diese Stunde und ins Studio geladen habe ich mir dazu Wolfgang Janssen. Guten Abend, Herr Janssen.
Schönen guten Abend.
Herr Janssen, Sie haben in Berlin Theaterwissenschaft studiert. Heutzutage würde man wahrscheinlich richtig sein, wenn man sagt, Sie sind Theaterhistoriker. Würden Sie es gelten lassen?
Nein, von der Profession her ist Theaterwissenschaft schon richtig. Die Theatergeschichte, die Beschreibung des Theatergeschichte ist ein Teilbereich der Theaterwissenschaft. Und das hat sich so ergeben, dass das tatsächlich sozusagen mein Spezialgebiet ist.
Spezialgebiet auch bezogen auf das Land Brandenburg. Sie publizieren da in diversen Zeitschriften, Fachblättern, um die es da geht. Auf einige dieser Sachen werden wir zurückkommen. Wenn Sie unter diesem Aspekt auf die Theaterlandschaft Brandenburg gucken, historisch gesehen, was interessiert Sie da am meisten? Wo gehen Sie zuerst hin und schnüffeln und denken, da müsste man doch mal nachgraben, wie fing das an, warum war das so und nicht anders?
Der Ansatz ist im Grunde genommen ganz einfach. Das ist das, was mich immer wieder als Historiker umtreibt. Ich gucke mir die Gegenwart an und frage, wie ist das dazu gekommen? Das ist ja eigentlich der Impuls, weswegen tatsächlich Geschichtsschreibung immer wieder neu funktioniert, immer wieder spannend ist und man immer wieder neue Antworten sucht. Theatergeschichte Brandenburg kam eigentlich durch Zufall, denn natürlich als Theaterwissenschaftler, der in Berlin studiert, kümmert man sich um die Theatergeschichte in der Stadt Berlin und nimmt diese, das war damals, als ich noch studiert hatte, selbstverständlich, indem man sie verallgemeinert als die deutsche Theatergeschichte. So, und irgendwann bin ich genau über diese Selbstverständlichkeit gestolpert und dachte mir, Moment, das ist vielleicht nicht ganz richtig. Der ursprüngliche Ansatz war die 20er Jahre. Nun waren die 20er Jahre in Berlin sehr besonders. Und ich dachte mir, das ist so besonders, das kann sozusagen nicht generalisiert werden. Mhm. Und dann kommt noch was anderes hinzu, dass ich Berlin war damals ein Teil der Mark Brandenburg. Und wie war das denn eigentlich außerhalb der Stadt? Und die ersten Quellen, die ich dann fand, haben da bezeugt, dass in den 20er Jahren man außerhalb der Stadt sehr kritisch auf diese Stadt geguckt hat. Man hat sie einfach für dekadent und den Niedergang weit angesehen. Und insofern dachte ich, das ist doch interessant. Das ist ja etwas, was man in Berlin selber gar nicht wahrnimmt, dass es eine distanzierte Haltung zu dieser Stadt geben kann, außerhalb der Stadt.
Und so, eventuell auch umgekehrt, dass man aus Berlin rausguckte und sagte, naja, da in der Provinz, da üben sie
das
auch.
Das war eher selbstverständlich. Das war ja selbstverständlich. Das ist auch in gewisser Weise eine Art von Minderwertigkeitsgefühl, das man denn in den Kleinstädten um Berlin herum hat, dass man ohnehin nicht konkurrieren kann mit der Metropole. Mhm. Das wiederum ist natürlich historisch gewachsen und hat dann wieder meine Neugierde geweckt. Wann ist das Ganze überhaupt entstanden? Und wie bettet sich die Theatergeschichte in Berlin tatsächlich konkret in diese Flächentheatergeschichte von Brandenburg ein? Mhm. So, und da hatte ich ein Thema. Ich begann in der Bibliothek zu suchen, welche Literatur gibt's und fand nichts. Und das ist dann etwas, wo ein normaler Theaterwissenschaftler sagt, hey, wenn ich nichts finde, wenn die Kollegen und Kolleginnen noch nicht drüber gearbeitet haben, muss ich offensichtlich selber dran.
Oder es wird nichts sein.
Oder es wird nichts sein, ganz genau.
Ja, aha, das ist also im Groben erstmal Ihr Zugang. Wenn wir heute aufs Theaterland Brandenburg gucken, dann haben wir also ein Staatstheater in Cottbus. Das hat 2008 schön die 100-Jahr-Feier erlebt und gefeiert. Wir haben das Hans-Otto-Theater in Potsdam, die neue Bühne in Senftenberg. Wir haben auch noch die Uckermärkischen Bühnen in Schwedt, auch das Theater in Brandenburg. Wir haben eine Spielstätte im Kleistforum in Frankfurt-Oder, auch das noch. Und wir haben, die Zahl schwankt ja immer so ein bisschen, so 26, 27 freie professionelle Theatergruppen. Das ist das, was wir heute genüsslich ausblenden wollen in dieser Stunde. Da gucken wir in den Märkischen Wandlungen immer mal wieder drauf, auch wenn es um aktuelle Dinge geht. Wir schauen heute in die Geschichte. Und da will ich mit einer Sache anfangen, für die Brandenburg an der Havel steht. Dort gab es im 18. Jahrhundert eine Ritterakademie im Domkapitel. Also das war nichts anderes als eine Eliteschule für ein bisschen in die Militärrichtung gehende junge Leute oder aus dem Adelsstand. Also Jungs, die dort besonders gebildet werden sollten. Und an dieser Eliteschule wurde natürlich auch Theater gespielt. Man würde heute sagen Schultheater. Und bei dem, was ich gelesen habe, was Sie darüber schrieben, war es so, dass es ein Ansatz war, der eigentlich dem Theater, so wie wir es heute verstehen, etwas entgegensteht erstmal. Es wurde Theater gespielt, damit die Zöglinge, die Schüler, was dabei lernen. Also es wurde nicht in dem Sinne Kunst gemacht, sondern die Wirkung sollte zurückgehen auf die, die auf der Bühne stehen. Richtig?
Das ist richtig, ja. Das ist ja etwas, was schon vor dem 18. Jahrhundert gang und gäbe war. Das Schultheater geht da zurück auf die Nachfolge des Humanistentheaters im frühen 16. Jahrhundert. Und auch das Humanistentheater, was dann in Brandenburg, an der Viadrina in Frankfurt-Oder gepflegt wurde, daraus leitet sich dann das Schultheater ab. Und das Schultheater hatte immer den Aspekt, dass die Wirkung der Beschäftigung mit Sprache und den Stücken, die man dann insbesondere aus der Antike heranzog, oder aber dann im Rahmen von reformierter christlicher Lehre neu schrieb, dass diese bezogen waren auf die Schüler selbst, die damit gearbeitet haben. Und das ist dann tatsächlich auch etwas, was sich beobachten lässt in der Ritterakademie. Wobei dann die Direktoren selber auch noch durch vertraglich aufgefordert waren, jährlich einen solchen Aktus, wie man das nannte, zu schreiben.
Also extra Stücke, die dann für diesen Zweck auch noch um oder ganz und gar neu geschrieben wurden.
Genau.
Die diesen erzieherischen Aspekt quasi nochmal doppelt drin hatten, kann man das so sagen?
Na, sie sind von vornherein tatsächlich für die Schule geschrieben worden. Sie sind nie geschrieben worden im Sinne eines normalen professionellen Schauspiels, wie wir es heute kennen. Es ist auch nie beabsichtigt gewesen, dass diese Texte publiziert werden, gedruckt werden, sondern die blieben handschriftlich. Was für einen Historiker wiederum ein Problem ist, weil man findet kaum wirkliche Quellen, also nur die seltenen Exemplare, die dann irgendwann tatsächlich gedruckt worden sind. Das war eine sehr spezielle Situation. In der Ritterakademie hat es einen kleinen Theatersaal gegeben, der mit zu den Räumen gehörten und ungefähr 250, 300 Plätze fasste. Und tatsächlich dieses Spielen, dieses Aktus gehörte mit zum Unterricht.
Wenn wir heute auf Schultheater gucken, kann man das weitestgehend in so einer Tradition auch noch sehen?
Also letztlich ist das heutige Schultheater nach wie vor mit dieser ganzen Tradition verbunden. Auch das heutige Schultheater zielt ja nicht darauf, dass die Wirkung beim Publikum ankommt, sondern es zielt hauptsächlich darauf, dass tatsächlich in der Schule mit den Schülern an den Stücken, an den Inhalten, an der Performance gearbeitet wird. Und dies ist das eigentliche didaktische Ziel. Ohne dieses didaktische Ziel würde es auch in der Schule nicht richtig aufgehoben sein.
Was da an Kunst rauskommt hinten, ist dann eher zu vernachlässigen?
Ja, das Schöne an der Ritterakademie, dass der eine Text, der sich tatsächlich dann noch gedruckt hat, von dem Schulleiter Heinrich Oehlschläger, da geht es um, wir sind im 18. Jahrhundert, da geht es um Aufklärung. Er hat da eine ganz eigentümliche und zeitgeschichtlich auch bemerkenswerte Position zur Aufklärung, dass er tatsächlich sagt, nein, das ist schon richtig. Es geht um Fragen der Vernunft und der Mensch verfügt über die Vernunft und die Rationalität muss angesetzt werden gegenüber allen sogenannten Geistererscheinungen. Und er unterscheidet nur zwischen tatsächlich den Aufklärern, die richtig sind, und die Aufklärer, die falsch sind, also für ihn die wahren starken Geister und die falschen starken Geister. Und die wahren starken Geister, da ist er auch einer davon, sind dann diejenigen, die tatsächlich dann Gott selber, das Christentum selber nicht in Frage stellen. Und er verherrlicht zum Schluss in diesem Stück tatsächlich Friedrich II., den er dann auch für den eigentlichen wahren Geist in Preußen hält.
Diese bestimmte Theatertradition, also an dieser Ritterakademie zum Beispiel, hat die sich mit der Auflösung der Ritterakademie verloren oder hat sich das vorher dann schon erledigt?
Das hat sich eigentlich schon vorher erledigt. Oehlschläger war der Letzte, der tatsächlich jährlich geschrieben hat. Er ist, glaube ich, 1748 dann gestorben. Und der Nachfolger hat dann zwei Stücke geschrieben in den beiden darauffolgenden Jahren und dann setzt eine Pause ein, wobei man in Pausen dann als Historiker nie so genau weiß, hat es keine Stücke gegeben oder liegt ein Verlust vor. Mhm. Das verkleckert dann. Mhm. Und irgendwann, Ende des Jahrhunderts, setzt es dann nochmal ein. Dann schreibt man aber keine neuen Stücke, sondern bedient sich in den dann bestehenden, vorliegenden, gedruckten neuen Dramen. Mhm. Dann führt man Goethe auf. Und das hat denn eigentlich mit der Erziehung tatsächlich dann des märkischen Adels im Sinne des Adels dann noch kaum etwas zu tun.
Der Theaterwissenschaftler, Theaterhistoriker Wolfgang Jansen ist heute Abend im Studio der Märkischen Wandlung. Am Theatertag reden wir über das Theaterland Brandenburg mit dem speziellen historischen Blick auf einige Entwicklungen, die es da gab und von denen man wenig weiß. Wir springen natürlich, also sowohl geografisch wie auch zeitlich. Und jetzt springen wir mal an den Anfang des 20. Jahrhunderts und ins Kloster Korin. Das war der Ort, wo sich in einer sogenannten Heimatbewegung etwas herstellte, was mit Volksschauspiel zu tun hatte und noch dazu im Freien. Also das sind, glaube ich, die Stichworte. Es sollte im Freien sein. Es war eine Heimat- oder national geprägte Bewegung. Es sollte Volksschauspiel sein und fand dort statt. Wie kann man das politisch eigentlich einordnen, so um 1910? Wo kam das her?
Na, vielleicht eine kleine Untermauerung, bevor wir dann über die politische Einordnung reden, weil das ist natürlich schon spannend. Dem sei vielleicht vorangesetzt, dass die Jahrhundertwende 1900 drumherum ja eine breite Reformbewegung es gab. Die Lebensreformbewegung und diese Reformbewegung, die im Grunde genommen alle Bereiche des Lebens und der Politik betraf auch das Theater. Und insofern gab es eine ganze Reihe von theoretischen Schriften, die nach einer grundlegenden Theaterreform verlangten. Sie waren mit der gegenwärtigen Situation restlos unzufrieden. Die gegenwärtige Situation sah folgendermaßen aus, jetzt nicht dramtheoretisch, sondern tatsächlich theatergeschichtlich. Es hatte 1869 die Verabschiedung der Gewerbefreiheit gegeben. Und danach war es so, dass alle Theater oder alle Theaterleiter ein Theater eröffnen konnten, Anrecht darauf hatten und keine Genehmigung des Staates mehr brauchten. Sie wurden behandelt wie jeder andere Gewerbebetrieb auch. Das war vorher nicht der Fall. Mhm. Vorher gab es immer ein Privileg, wenn man ein Theater eröffnen wollte. Und der preußische Staat war sehr restriktiv darin. Das fiel tatsächlich mit der Gewerbefreiheit weg. Jeder konnte und hat auch. Jede Kneipe wurde ein Theater. Jede Singspielhalle wurde ein Opernhaus. Und es brach sich ein Boombahn, wie die liberalen Politiker im Reichstag es erwartet hatten oder gehofft hatten. Der trat wirklich ein. Freilich, im Rahmen des bürgerschaftlichen Segments trat dann in den ersten 20 Jahren eine Frustration ein, nämlich der Boom betraf nicht so sehr das gehobene Schauspiel.
Ich wollte gerade sagen, die städtischen Theater, die bürgerlichen Theater, die es gab, waren ja davon nicht betroffen.
So, man hat dann Schauspielhäuser gegründet, man hat dann festgestellt, das Publikum will doch was anderes sehen. Mhm. Und da es alles Privatunternehmen waren, hat man dann tatsächlich sich wieder mit Unterhaltungsformen begnügt. Und es trat ein Boom in Gang, der zwischen Singspielhalle, Varieté und Operettenhaus angesiedelt war. Und auch die Erwartung innerhalb des Bürgertums, des nationalen Bürgertums, dass doch bitteschön ein großer Heroe unter den Schriftstellern erstehen sollte, der die Reichsgründung irgendwie tatsächlich in Kunst packen könnte, den gab es ja auch nicht.
Da war es doch aber, muss ich jetzt mal zwischenfragen, eigentlich weniger ein theatergeschichtliches Moment, was Sie eben beschreiben, sondern das hatte ja eine frühe Form oder eine Form von Unterhaltungsindustrie war das.
Es entstand ein völlig neuer Markt, haben Sie völlig recht, den es in der Form wirklich vorher nicht gegeben hat. Mhm. Völlig neue Berufe entstanden, Netzwerke, Infrastrukturen, es strömten, weil alle Theater suchten Schauspieler. So viele Schauspieler gab es gar nicht. Das heißt, jeder, der irgendwie entschied, ich gehe unter die Schauspieler, meldete sich an irgendeiner Bühne und wird angestellt. Es gab keine organisierte Ausbildung, jeder konnte, der wollte. Das waren die Verhältnisse. Und insofern war in den 90er Jahren, als dann die Lebensreform begann, gab es eine ganze Reihe von Unzufriedenen genau mit dieser Situation. Und es gab einen plakativen Begriff, Geschäftstheater. Und der wurde dann insbesondere von der Gewerkschaft innerhalb der Schauspielerbewegung, wurde dann gegenübergestellt dem Kulturtheater. So, und das ist die große kulturpolitische Debatte in den Theaterkreisen um 1900. Und da spielt tatsächlich dann die Aufführung in Korin hinein.
Im Sinne eines Befreiungsschlages.
In Eberswalde hat es um 1900 die Gründung eines Heimatvereins gegeben. Das war auch damals gang und gäbe. Man hat sich gesträubt gegen die Industrialisierung der Natur, weil überall wurden oberirdisch die elektrischen Leitungen verlegt. So ungefähr wie heute sich die Leute darüber ausregen, dass überall die Propeller in der Landschaft stehen. Und dieser Heimatverein hat dann tatsächlich entschieden, man möchte nicht nur die alten Gegenstände, die im Zuge der Industrialisierung verloren gehen, bewahren, sondern man will tatsächlich auch was Geistiges tun und hat sich besonnen, im Kloster Korin ein Festspiel zu veranstalten. Kein normales Schauspiel, sondern ein Festspiel. Und damit war von vornherein klar, man will sich absetzen gegenüber dem Geschäftstheater. Man hatte das bislang nicht gemacht. Es gab keine praktischen Erfahrungen darin. Insofern hat man sich dann tatsächlich an Leuten herangegeben, die Erfahrung hatten, und hat sich mit einem Regisseur, Heinrich Frey, in Verbindung gesetzt, der in Brandenburg eine ganze Reihe von Freilichteraufführungen gemacht hat, ein sehr spezielles ästhetisches Konzept hatte, und an Axel Delmar, auch jemand aus Schauspielkreisen, als Regisseur und als Autor tätig war, der Opernlibretti geschrieben hatte und einige völkische Schauspiele, und hat den gebeten, einen Text zu schreiben über die Geschichte des Klosters. Und hat vier Bilder entworfen. Und 1910 war dann die Uraufführung, und Heinrich Frey hat daraus ein Festspiel gemacht mit 1500 Mitwirkenden, 2000 Gästen, die davor saßen, sozusagen in dem Innenraum vom Kloster. Und nach heutigen Gesichtspunkten würde man sagen, das war ein Event. Es war super gut organisiert, die Parkplätze waren ausreichend vorhanden. Man hat eine Werbung gemacht bis Stettin, Vorverkaufsstellen eingerichtet, und insofern war das richtig erfolgreich.
Das fand 1910 statt und dann jährlich, oder war das ein einmaliges Event?
Das fand 1910 statt, es wurde verlängert. Man hatte zunächst mit 10 Aufführungen, hatte man gerechnet. Und es wurde nochmal um 4 Aufführungen verlängert. Und man ist sehr zufrieden, dann hat man abgeschlossen und hat gesagt, das machen wir im nächsten Jahr wieder. Es ist nicht dazu gekommen. Die Gründe darüber ist schwierig zu spekulieren. Vermutlich war es dann so, dass der Aufwand dann doch relativ hoch war. Und, das muss man auch sagen, keiner von den Betreibern hat gewusst, wie teuer das Ganze ist. Und alle Überschläge, die man denn machen kann im Hinblick auf Platzauslastung und veröffentlichten Zahlen, die es denn da gab, deuten darauf hin, dass es doch ein eklatantes Minus gab zum Schluss. So, das hätte man vorfinanzieren wiederum müssen. Und ich glaube, das war der Grund, weswegen man dann lieber die Finger davon gelassen hat.
Auch in der Theatergeschichte wiederholt sich also so einiges, wenn man das auf heutige Zeiten überträgt. Wir reden gleich weiter. Sie haben den Namen schon gesagt, Axel Delmar. Der spielt eine größere Rolle dann, wenn wir in die Potsdamer Theatergeschichte schauen. Das machen wir gleich. Ich will eine kurze Musik spielen. Etwas, was dann zwar Musik ist, aber doch auch mit der Theatergeschichte Potsdams ein bisschen zu tun hat. Die Musik zum Sommernachtstraum von Mendelssohn Bartholdy wurde, ein Teil davon jedenfalls, in Potsdam uraufgeführt. 1843 war das, und zwar in dem sehr schönen kleinen Theater im Neuen Palais, das es ja heute als Schlosstheater noch gibt. Und daraus hören wir ein kurzes Stück, nämlich das Scherzo. Thank you. Und Sie hören die Märkischen Wandlungen im Kulturradio, heute am Theatertag. Musik, die in Potsdam uraufgeführt wurde, nämlich Mendelssohn-Bartholdys Sommernachtstraum. Wir haben Wolfgang Jansen zu Gast im Studio. Und Herr Jansen, wir haben über eine Geschichte gesprochen, die im Kloster Korin um 1910 veranstaltet wurde. Ein großes Freiluft-Event-Theater, würden wir es heute nennen. Das fand auf anderer Basis aber eine Fortsetzung in Potsdam, denn auch Potsdam hatte, eine einzige Naturbühne, und zwar auf dem Brauhausberg. Und der ist ja heute überhaupt nichts mehr zu ahnen, wenn man sich den Brauhausberg anguckt. Da steht also diese ehemalige Ausbildungsstätte, dann war es die SED-Bezirksleitung und bis vor einiger Zeit der Landtag von Brandenburg. Dahinter, da irgendwo muss es gewesen sein. Genau, konnten Sie es recherchieren?
Dahinter muss es irgendwo gewesen sein. Es gibt einen Plan zu der Zeit, als das Theater bestand, da ist dann tatsächlich nur in das Grün hinein ein Quadrat eingezeichnet worden. Ob diese Stelle tatsächlich die Stelle war oder einfach nur eine ungefähre Angabe, kann man nicht so genau sagen. Auf alle Fälle war mitten in der Landschaft, in diese Bewaldung, war eine Naturspielstätte eingerichtet worden, 1911 eröffnet. Und da muss man dazu sagen, dass das tatsächlich im Kontext steht mit dieser Naturtheaterbewegung, die völkischen Charakter hatte. Und insofern hat man nicht einfach irgendein Theater eröffnet. Freilichttheater hat es ja immer gegeben, hätte ich fast gesagt, oder immer wieder ergeben. Wenn man etwa an das Heckentheater in Rheinsberg denkt oder wenn man an das Sommertheater in Brandenburg-Havel denkt im 19. Jahrhundert, da hat es ja immer wieder Freilichttheater gegeben, Open-Air-Theater, Naturtheater. Das war eine besondere Qualität, denn die Betreiber von Naturtheater waren der Meinung, man sucht nicht einfach irgendeinen Ort, sondern der Ort spricht zu einem. Das heißt, es gibt ein bestimmtes Verhältnis zu dem Geist des Ortes. Und insofern ist das alles mythisch ein bisschen, man kann ruhig germanisch sagen, aufgeladen. Das berühmteste Theater in jener Zeit, das heute noch existiert, ist das Theater in Thale im Harz.
Und Felsenbühne Rathen zum Beispiel auch, oder?
Felsenbühne Sachsen? Rathen ist etwas später, aber auch da gibt es eine ähnliche Begründung seitens der Gründer oder der Eröffner. Und das ist eine sehr spezielle Gruppe innerhalb der Theaterbewegung um 1900, die tatsächlich eine rechte Position bildet gegenüber der Moderne, gegenüber dem, was man vorgefunden hat, diesem privaten Theatermarkt um 1900, und versucht tatsächlich, das Theater in seine vermeintlich hohewertige kulturelle Funktion wieder hinüberzutragen, im Sinne von völkischer Gemeinschaft.
Dieses Stück Theatergeschichte spielte in Potsdam von 1911 bis 14, also bis der Erste Weltkrieg anfing in etwa, begann im Mai 1911. Man muss sich das nochmal von der Größenordnung auch vergegenwärtigen. Also das war Freilichttheater, das heißt, man spielte von Mai bis August in etwa. Es wurde jeden Tag gespielt, Samstag zweimal. Pro Aufführung erreichte man 1400 Zuschauer. Das heißt, je nach Wetter, also es hat auch damals mitunter geregnet, das muss man zugestehen, aber je nach Wetter erreichte man zwischen 40.000 und 80.000 Zuschauern pro Saison. Also wir reden jetzt hier nicht über eine einmalige kleine Angelegenheit, sondern das hatte eine Größenordnung, die sowohl inhaltlich wie auch strukturell, wie auch logistisch ja eine erhebliche Dimension eingenommen hat.
Ganz genau. Also das darf nicht verwechselt werden mit dem heutigen kleinen Off-Theater in Brandenburg, sondern das ist schon richtig bemerkenswert gewesen.
Und es wurden immer Stücke geschrieben, extra wieder für dieses Theater, für jede Saison neu.
Genau. Axel Dellmer hat für jeden Sommer ein neues Stück geschrieben. Von Anfang an hatte er Folgendes im Auge, und auch mit den Potsdamern Verantwortlichen, die dann eingestiegen sind, hatte er Folgendes im Auge: 1913 gab es ein Jubiläum, und zwar 100-jährige Befreiungskriege. Und dieses Jubiläum ist ja nationalweit gefeiert worden. Und die Stücke, die dann in Potsdam auf dem Brauhausberg gespielt worden sind, waren praktisch Vorbereitung. Das erste Stück war etwas über den Siebenjährigen Krieg, die Schlacht bei Kunnersdorf. Und dann hat man zwei Stücke geschrieben, also 12 und 13, die ausdrücklich sich mit dem Krieg gegen Napoleon, und natürlich geht das alles gut aus, ist ja klar, für die Deutschen, Napoleon verliert. So, das war ideologisch, national sehr deutlich eingebettet. Auch da war es so, dass so ähnlich wie auch in den anderen Bereichen der völkischen Reformbewegung, auch Axel Dellmer gesagt hat, es ist kein Geschäftstheater, was sie machen. Es gab einen Rat, der gebildet wurde, der sozusagen das Ganze betrieb, und er war nur angestellt dort. Und man hatte verabredet, dass sollten eventuell irgendwelche Gewinne gemacht werden, dass man die tatsächlich spendet an eine soziale Einrichtung. Das heißt, sie haben sich ganz ausdrücklich gegen jede Art von Geschäftsinteresse, jede Art von kapitalistischem Interesse an der Kultur gesperrt.
Dieser Axel Dellmer, der spielt ja auch später noch eine Rolle in Potsdam. Was war das für ein Mann? Er war politisch, ideologisch in dieser Bewegung verhaftet natürlich, er hat diese Stücke geschrieben, aber er muss ja in irgendeiner Weise auch ein Theaterbesessener gewesen sein, um so etwas in die Wege zu leiten.
Axel Dellmer ist ein Pseudonym, Künstlerpseudonym, er heißt eigentlich bürgerlich Alexander Demandowski und ist 1870 etwa geboren, ist zum Schauspiel gegangen, hat eine Schauspielausbildung in Berlin gemacht, ist dann als Regieassistent nach Kassel gegangen und hat sich dann tatsächlich durch die verschiedenen Theater in verschiedenen Funktionen als Schauspieler und als Regisseur hindurch gekämpft, hat angefangen zu schreiben. Und sein erstes Stück war gleich ein Opernlibretti, und zwar eins der konservativen Art für den Komponisten Hummel, seinerzeit ein sehr bekannter Komponist. Und man hat einen Einakter geschrieben gegen diese veristischen italienischen Stücke, um tatsächlich ein deutsches Pendant dagegen zu setzen. Das war schon von vornherein als national gedacht. Und insofern hat sich Dellmer eigentlich immer als politischer Mensch begriffen bis zum Schluss. Er ist Ende der 20er Jahre gestorben, völlig verarmt, und er hat sich der völkischen Bewegung angeschlossen, wurde von der dann insbesondere über die Gründung der deutschen Heimatbühne in Potsdam zu einem Führer erkoren, hat sich mit einigen theoretischen Texten zu dieser ganzen Bewegung auseinandergesetzt und nach vorne gespielt und war einfach tatsächlich für diese Region eine wichtige Figur. Er wohnte in Steglitz, damals noch nicht zu Berlin gehörig, wie einige andere Führer der völkischen Bewegung. Wandervogel ist in Steglitz entstanden und so weiter. Fidus lebt in Steglitz, bevor er dann weiterzog. Ja. Also insofern gab es da tatsächlich einen Kreis von Leuten, zu denen er gehörte.
Sie haben ganz am Anfang dieser Stunde, als ich Sie gefragt habe, wie sind Sie überhaupt auf Brandenburg und spezielle Aspekte gekommen, gesagt, dass Sie von Berlin aus mal gedacht haben, was war denn drumherum? Wenn man jetzt sieht, dieser Dellmer, was er da zusammen mit anderen auf die Bühne gestellt hat, über ein paar Jahre lang, auch diese Größenordnung, diese Stücke, wie hat denn die Theaterszene oder die Theaterkritik aus Berlin auf so etwas geguckt? Gibt es da Belege, dass die das wahrgenommen haben?
Da muss man Folgendes sagen. Es gibt ja, die Frage ist der Wirkungsästhetik. Das heißt, welche Wirkungen sollen erzielt werden? Da hat es innerhalb der völkischen Bewegung zwei Positionen gegeben. Die einen haben gesagt, die Zuschauer, das Publikum, das Volk, soll durch die Aufführung und durch die Darsteller quasi als Führer geleitet werden zu dem, was sie denken und fühlen sollen. Andere Leute wie Heinrich Frey, der in Korin das inszeniert hat, hat gesagt, wir heben die Rampe auf. Wir schaffen tatsächlich einen gemeinschaftlichen Raum, wo die Menge der Darsteller mit den Menge des Zuschauerraums zu einer Erlebnisgemeinschaft wird. Und damit kam dann natürlich auch diese große Schar von Laiendarbietungen und Laiendarstellern mit hinein, die dann chorisch, nicht als Individuum, chorisch gearbeitet wurden. Und dieses chorische Prinzip war etwas, was dann auch von der sogenannten Hochkultur aufgegriffen wurde und in unterschiedlichsten Varianten sowohl im Tanz, im zeitgenössischen Tanz, wie aber dann auch sowohl von den linken Theatermachern, wie aber auch von Max Reinhardt etwa, aufgegriffen wurde. Max Reinhardts Konzept des Theaters der 5000 basiert auf den Ideen des völkischen Theaters. Und Max Reinhardt hat lange versucht, in Potsdam eine Spielstätte zu kriegen, nämlich auf der Freundschaftsinsel. Mhm. Das hat nicht funktioniert. So, insofern hat er einen Zirkus Schumann in Berlin genommen. Aber das sind tatsächlich alle Dinge, wo ganz merkwürdige Verbindungen stattfinden.
Sind eigentlich Sachen, die, selbst wenn man in der Theaterwissenschaft über Max Reinhardt meinetwegen nachgedacht hat, hat man wenig diese Bezüge gesehen, glaube ich, in diese Richtung, auch ideologisch in diese Richtung. Also vielleicht hatte man da auch lieber mit der Scheuklappe zu tun und wollte ihn sauber und reinhalten.
Ja, Max Reinhardt selber hatte politisch eigentlich keine Position. Insofern kann man ihn weder in die linke noch rechte Ecke drücken. Er war eher tatsächlich darin interessiert, welche Wirkung lassen sich mit Theater erzielen. So, und dieses Experimentieren mit chorischen Inszenierungen, wie das Mirakel oder sonstige großen Inszenierungen, weil er mehrere 10.000 Zuschauer hatte, und die Berichte dann über die Wirkung waren rauschhaft. So anders ließ sich das gar nicht beschreiben. Da ist Max Reinhardt wirklich eine Ausnahme. Dass sich auf der linken Seite dann natürlich durchaus eine offene Flanke dafür findet oder die ähnliche Dinge dann ausprobiert haben, hat natürlich auch was mit der Vorstellung vom Individuum zu tun. Das Individuum eher verstanden als Teil des Proletariats, als Masse. Also das gibt es merkwürdige Konkurrenzen.
Wir gehen wieder zurück nach Potsdam und zu Delmar. Der hat dort also absolut reüssiert, wie man sagen würde. Er war als Theaterleiter da sehr erfolgreich und da ergab es sich ganz günstig, dass die Karriere auch in Potsdam weitergehen sollte, nämlich die Intendanz oder die Leitung des Theaters Potsdam, also des Königlichen Schauspielhauses, war vakant und Delmar hat diesen Posten bekommen. Es war auch hochinteressante Vertragsverhandlungen, die er geführt hat. Führt uns jetzt aber zu weit. Es war dies das Schauspielhaus, das die Potsdamer, die älteren Potsdamer immer noch irgendwie hochhalten, ist immer noch. Einige haben es selbst noch betreten, andere haben nur jemanden gehört, die Oma, die es betreten hat. Es war dieses Haus, was gar nicht so sehr Kriegsschäden hatte, aber dann zerfiel und 1966 abgerissen wurde. Wenn wir über dieses Haus reden, das Delmar dann als Leiter übernommen hat, muss man ja sagen, es war überhaupt kein ideales Theaterhaus. Es war eigentlich vielleicht auch typisch für Potsdam eine Art Provisorium. Würden Sie so weit gehen?
Na, zumindest ist es so, das Königliche Schauspielhaus ist ja 1795 eröffnet worden.
War gar nicht für den Dauerbetrieb gedacht,
Also es ist vom Hof finanziert worden und betrieben worden. Es gab kein Ensemble, es gab keinen Intendanten, es gab keinen Hausmeister. Es war nicht für den dauerhaften Spielbetrieb als Stadttheater gedacht. Da stand zwar drüber im Vers dem Vergnügen der Einwohner, aber die durften nur kommen, wenn irgendwelche Inszenierungen aus Berlin herangefahren wurden und darüber entschied der Hof und nicht sie selber.
Dann passierte aber was völlig anderes. So, und Delmar hat ein Drei-Sparten-Theater daraus gemacht.
Und das funktionierte, das bestand so tatsächlich die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts und dann wurde zum ersten Mal privat vermietet. Und als Delmar das Theater 1914 übernahm, was eigentlich noch in dem Zustand, den es seinerzeit hatte, es war nach wie vor nicht für einen regelmäßigen Spielbetrieb angelegt. Es gab kein Foyer, in dem man sich aufhalten konnte. Es gab keine Pausen, eine Gastronomie, um Kaffee oder einen Sekt zu trinken. Man konnte seine Garderobe nicht abgeben. In der Pause, in der Aufführungspause, muss man entweder sitzen bleiben oder raus vor die Tür gehen. Das ist bei einem Winterbetrieb nicht unbedingt so erquicklich. Es gab zwar einen Konzertsaal im anderen Bereich des Theaters, nur da kam man nur hin, wenn man über den Hof ging. Und eigentlich war da die Schreinerwerkstatt eingerichtet. So, und vor allen Dingen, es gab noch Gasbeleuchtung. Es war noch gar nicht elektrifiziert oder nur ansatzweise. Und Gas hat ja, es war im 19. Jahrhundert durchaus eine Errungenschaft, weil am Anfang gab es Kerzen. Nur Gas ist ein offenes Feuer. Es ist gefährlich. Man kann nur sehr eingeschränkt beleuchten die Bühne und es saugt den Sauerstoff auf im Zuschauerraum. Und da gab es dann tatsächlich mit dem Vertrag, den Delmar gekriegt hat, die Aufforderung, er möge bitte schön elektrifizieren.
Naja, das steht alles in diesem Vertrag drin und es sind auch die Summen benannt. Wenn wir mal gucken, der hat also eine Spielzeit bei ihm, ging immer im Oktober los und ging bis Anfang April, also es wurde ein halbes Jahr gespielt. In diesem halben Jahr kamen aber 40 Stücke zur Aufführung ungefähr. Das heißt, wenn man es kurz durchrechnet, alle 4 Tage ein fast neues. Das bei diesem Betrieb, der eigentlich dafür nicht gemacht war, da fragt man sich erstens, wie war das überhaupt möglich und was kam denn zur Aufführung? Also wir haben gesagt, 3 Spartentheater, wobei damals Schauspieler bestens alles machten, also sowohl sangen wie auch spielten. Aber was kam da auf die Bühne?
Das ist heute nur noch schwer vorstellbar. Das Konzept eines Regietheaters hat es damals nicht gegeben. Regie als eigenständige Kunst innerhalb des Theaters war noch nie akzeptiert. Es lag alles in der Verantwortung des Schauspielers. Der hatte ein Rollenfach. Und alle Rollen, die er bekam, musste er in diesem Rollenfach spielen. Das war vertraglich festgelegt. Das heißt, jeder Schauspieler wusste, mit der Rolle so und so muss ich sie anlegen.
Also die junge Schöne musste
bitte schön als junge Schöne auch spielen, ganz egal welche. So. Die Gestaltung selber lag ausdrücklich beim Schauspieler. Nur der musste freilich in einem enormen Tempo lernen. Und das Zusammenspiel, bitteschön, auf der Bühne bei der Premiere. Der Spielleiter, der da war, hatte nur dafür zu sorgen, dass die Dekos rechtzeitig kamen und wo möglicherweise links oder rechts abgegangen wird. Das war die Aufgabe des Spielleiters. Eine Regie, wie wir sie kennen, hat es damals noch nicht gegeben. Das wäre anders auch gar nicht möglich gewesen. Mit den üblichen heute 4 bis 6 Wochen Probezeit und Entwicklung der Figur mit dem Regisseur, so alles das wäre nicht möglich gewesen.
Es haben sogar die Schauspieler ihre Kostüme mitgebracht, habe ich gelesen.
Da haben sie sehr drunter gelitten, insbesondere die Frauen, weil das gehörte tatsächlich mit dazu. Das war bei zeitgenössischen Stücken relativ einfach, da konnte man seine Alltagsbekleidung auf die Bühne bringen. Bei historischen Stücken war es dann schon wieder um anders. Da mussten insbesondere die Frauen dann irgendwie miteinander konkurrieren. Und die Frauen, die aufwendigste Kleidung bereitet, die waren auch tatsächlich attraktiver fürs Engagement, muss man an der Stelle auch sagen.
Es wurden Klassiker gespielt, also ein Schiller und ein Kleist kamen durchaus mal auf die Bühne. Es gab viele Lustspiele und Schwänke und dann war Operette ja im Grunde genommen der Stoff dieser Zeit.
Na, wir haben zunächst 1914 den Kriegsbeginn.
Ja.
So, und da war Dellmer natürlich einer, der den Krieg bejubelt hat. Er ist selber nicht als Freiwilliger, hat er sich nicht gemeldet, ist auch nicht eingezogen worden. Insofern konnte er seinen Job machen. Aber natürlich hat er seinen Spielplan, insbesondere im ersten Jahr, auf die patriotischen Gefühle der deutschen Bevölkerung ausgerichtet. Kleist, die Hermannschlacht, Höcker, das Volk in Waffen und derartige Dinge wurden dann zur Aufführung gebracht. Walter Kollös, Stück immer feste drauf, war der Erfolgsschlager seiner ganzen Zeit. 3 Spielzeiten war das tatsächlich im Programm. Da konnte sich das deutsche Publikum gar nicht satt sehen, oder das Potsdamer Publikum.
Und das waren ja damals relativ frisch geschriebene Operetten auch, ne?
Genau.
Also die kamen
relativ
zügig, wurden die in Potsdam zur Aufführung gebracht.
Genau. Und selbst die älteren Stücke, da war es so, dass er sie auswählte. Es kamen dann noch Operette, aber es gibt auch aus dem 19. Jahrhundert einige politische Operetten, die sehr chauvinistisch sind. Die hat er dann ausgewählt.
Dellmers Ära nahm also dann ein ziemlich schnelles Ende mit dem Ende des Ersten Weltkrieges und mit der Novemberrevolution, die in Berlin ausbrach. Da hat er schnell noch versucht, die Seiten zu wechseln. Aber auch damals gab es vielleicht den Begriff Wendehals noch nicht. Aber die Leute haben das irgendwie gemerkt und er wurde abgesetzt und ist dann ziemlich schnell und wahrscheinlich für ihn auch frustrierend in der Versenkung verschwunden. Aber bis dahin hatte dieses Schauspielhaus ja dann doch eine Art Blüte zu erleben.
Genau, man musste tatsächlich sagen, er war ein geschickter Theaterleiter für diese Zeit. Er hat sich, auch an der Stelle war seine Überzeugung treu geblieben, dass es nicht darum geht, möglichst viel Geld zu verdienen, sondern tatsächlich Theater und die Leitung eines Theaters auch als sozialgesellschaftliche Einrichtung zu sehen. Er hat Sonderprogramme gemacht für Schüler, für die ärmere Bevölkerung, für Soldaten. Insofern war tatsächlich ein gesellschaftliches Engagement war schon vorhanden. Freilich war er ein Monarchist, ein Konservativer, ein Reaktionär im Sinne der Novemberrevolution. Er hat versucht, noch, wie soll ich sagen, zu retten, was zu retten ist, was dann nicht mehr ging. Er ist dann tatsächlich über den Soldatenrat, Arbeiter- und Soldatenrat von Potsdam ist er abgesetzt worden. Es hat ein Dreierkollegium aus Schauspielern gegeben, die das dann kurzzeitig geleitet haben, das Theater, vermutlich eher schlecht als recht. Und Axel Dellmer ist dann tatsächlich, damit war seine Karriere zu Ende. Er hat sich zurückgezogen, eine Weile in Potsdam noch gelebt. Er hat versucht, das Eigentum, was im Theater von ihm steckte, rauszuholen, was ganz schwierig war. Und dann kam ja bekanntlich die Inflation. Und in der Inflation sind alle Rücklagen, die er hatte, wirklich verloren gegangen. Er ist in Betteln gegangen, hat Bettelbriefe geschrieben. Der Staat hat ihm irgendwie 500 Euro gegeben. Seine Frau hat dann Krawatten schneidern müssen, damit die Familie Also das war in den 20er Jahren sehr bitter.
Die Geschichte des Potsdamer Schauspielhauses bis 1944, bis der Spielbetrieb eingestellt wurde, ist relativ unübersichtlich, also sowohl was die Leitungen angeht, was die Eigentums- und Besitzungsverhältnisse betrifft und natürlich erst recht die politischen. Auch da springen wir jetzt ganz großzügig drüber. Ich habe schon gesagt, dass es immer noch Potsdamer gibt, die sich an dieses Haus erinnern oder an die Fotos von diesem Haus, bevor es denn 1966 abgerissen wurde. Auch da findet man ja heute nichts mehr. Da, wo das Theater stand, stehen Wohnungen, die dann Ende der 60er Jahre dort gebaut wurden. Das schien dann irgendwie auch wichtiger zu sein. Könnte man vielleicht eine Tafel anbringen irgendwo?
Also da verstehe ich die Stadt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das Theater ist so präsent in der Erinnerung der Stadt. Mhm. Es ist nicht einfach nur irgendein verloren gegangenes altes Gebäude. Das Hans-Otto-Theater hat in der Nachkriegszeit immer gegen diese Ruine anspielen müssen, ja. Weil natürlich die Verhältnisse in der Hans-Otto-Theater anders waren als im prachtvollen Schauspielhaus in dem Alten. Und dass es noch nicht mal irgendeine Art von Erinnerungstafel in der Landschaft gibt, was ja sehr leicht hinzustellen wäre, oder Markierung im Pflaster, dass man erahnen kann, wo das Gebäude gestanden hat oder irgendetwas, das finde ich merkwürdig.
Es fiel mir auch gerade in den letzten Monaten nochmal so auf, als mit dem Museum Barberini ja auf eine ganz andere Weise ein Erinnerungsstück wieder in die Potsdamer Kulturlandschaft hineinkam. Und auch dort hat die Direktorin berichtet, dass ganz viele Leute kamen, oder was heißt ganz viele, aber es kamen einige, die haben gesagt, da waren wir früher drin, hier haben wir sogar geheiratet, hier war das und das. Also es lebt da schon was und es wird wenig geachtet. Dieses Theater hatte ein Fries obendran mit dieser Inschrift und das ist irgendwie nach Berlin gekommen. Wo ist das
genau,
denn?
Das Schadow-Fries ist nach Berlin gekommen und das ist, weiß ich im Moment nicht, ist auf alle Fälle in Berlin und es gibt zumindest seitens der Stadt oder den beiden Städten immer mal wieder eine Diskussion, ob das denn nicht eigentlich rückgeführt werden müsste. Da ist man sich in den alten Bereichen irgendwie noch nicht einig. Die Beteiligten verharren auf der Position, es liegt in Berlin und da liegt das gut. Also möglicherweise kommt an der Stelle tatsächlich Bewegung hinein, wenn es seitens der Potsdamer Stadt eine größere Erinnerung an das alte Schauspielhaus gibt. Es gibt noch nicht mal, was ich auch überraschend finde, eine ordentliche, komplette Geschichtsschreibung der Theatergeschichte von Potsdam. Wenn man sich anguckt, was die Cottbusser 2008 gemacht haben zu ihrem 100-Jährigen, dass es da nicht in der Landeshauptstadt mindestens den Neid gibt, zu sagen, das können wir auch. Ich kann mich nur wundern.
Das Wundern lassen wir jetzt mal so stehen. Wolfgang Jansen ist im Studio der Märkischen Wandlung. Wir lassen die Nachkriegsgeschichte des Potsdamer Theaters, des dann Hans-Otto-Theaters, hier an dieser Stelle auch weg. Da ist vieles bekannt. Und wir gehen noch mal in eine andere brandenburgische Stadt und die Nachkriegszeit, Theaterstadt Neuruppin. Und im Jahr 1945, da mag sich der eine oder andere besorgt die Ohren austupfen und wundern, Theaterstadt Neuruppin 1945. Das ist eine Geschichte, die ist an mir bislang auch völlig vorbeigegangen, eine Nachkriegsepisode, die Sie aber ausgegraben haben, Wolfgang Jansen. Wo gab es denn überhaupt in Neuruppin dieses Theaterhaus? Findet man da was in der Stadt, wo es stand?
Also das Gebäude existiert noch an der Montessori-Schule. Es ist verfallen. Das Theater selber war auf dem Hinterhof. Es gibt ein normales einstöckiges Gebäude an der Straßenseite. Das Theater erreichte man durch eine Toreinfahrt. Das ist typische Verhältnisse, wie sie im 18. und frühen 19. Jahrhundert durchaus waren. Es ist in den 30er Jahren ist das auch genutzt worden in Neuruppin als eine Art Cabaret. Insofern war das als Veranstaltungsort eingeführt, bevor dann 1945 ein vor den Kriegsauswirkungen aus Berlin geflüchteter Schauspielunternehmer namens Herbert Walter dieses Gebäude einfach wachküsste.
Das war ein Mann, der hatte die Kriegszeit an diversen Orten verbracht, seine Familie in Neuruppin. Dann kam er auch dorthin und dachte sich, naja, nun bin ich einmal hier, machen wir doch Theater hier. Also das ist das, was ich kann. Und da passierte etwas ganz Erstaunliches. Dieser Saal mit 450 Leuten wurde auch 7-mal die Woche bespielt. Er hat ein privates Theater betrieben, hat Bekannte und Freunde, die Schauspieler waren zusammengetrommelt. Und es wurde Theater gemacht in Neuruppin.
Genau. Es war, wenn man so will, das erste dauerhafte Ensemble, was es in Neuruppin gab. Es hat im 19. Jahrhundert natürlich Aufführungen gegeben in Neuruppin von reisenden Theatergesellschaften, aber tatsächlich ein Stadttheater hat in Neuruppin nie gehabt. Und der Walter ist sehr wahrscheinlich zur sowjetischen Kommandantur gegangen, hat gesagt, musste auch für seine Familie eine Genehmigung haben, meinen Beruf wieder auszuüben. Und sehr wahrscheinlich hat er bei der Gelegenheit diesen Saal entdeckt und hat gesagt, na, daraus mache ich doch ein Theater. Und da er immer als Tourneeunternehmer unterwegs war, hat er gesagt, nee, ist so wunderbar, das ist das, unser Homebase und ansonsten bereisen wir die umgegende Landschaft. Und das war sein Geschäftskonzept und er war immer privat, er fiel gar nicht ein, es gab keinen öffentlichen Auftrag, das zu machen, weder von den Sowjets noch von der Stadt. Insofern hat er ganz normal selbst organisiert und sein privates Geld reingesteckt.
Und er hat aber zum Beispiel Stücke gespielt, die dann doch, also war da nicht ein Gorki dabei? Und also das war dann sozusagen, hat er sich schon orientiert, die neue Zeit verlangt, neues Repertoire?
Er war tatsächlich nach 45, er war nicht in der NSDAP gewesen, das muss man sagen. Und er ist, da gab es die offizielle Zulassung auch gar nicht, in die KPD eingetreten, Ortsverein Neuruppin. So, er musste dann irgendwie 3 Wochen nochmal warten, bevor es denn offiziell überhaupt die Zulassung der Partei gab. Das heißt, er war an der Stelle, hat er wirklich dazugelernt und wollte mithelfen mit dem Theater, dass sich die Wirrnis in den Köpfen einigermaßen wieder hinbiegt. Und zu seinem ersten Spielplan, der extrem improvisiert war, er hat keine 3 Monate nach Kriegsende das Theater aufgebaut. Ich meine, Nägel gehörten zur Mangelware. Das muss man sich alles mal vorstellen. Keine 3 Monate nach Kriegsende hat er sein Theater eröffnet und in seiner ersten Spielzeit hat er Position bezogen. Er hat Professor Mamlock gespielt, er hat 2 weitere Stücke gespielt im Schauspiel, die sich mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt haben. Das heißt, brandaktuelle Stücke, um von vornherein klarzumachen, das ist meine Position. Da musste er nicht gezwungen werden. Das war für ihn zu der Zeit nicht etwas so, wo er seine Karriere mit befördern wollte, sondern das war echte Überzeugung.
Umso tragischer ist auch diese Geschichte, wie sie zu Ende geht. Denn er hat so ein Theater als privates Theater zu führen, das kostet einiges Geld und verlangt Mittel. Und dann gab es die Währungsreform, die hat ihm zuerst zu schaffen gemacht. Aber natürlich wurde er zunehmend, obwohl er diesen progressiven Ansatz hatte, wurde er beäugt als Privatmann, der da ein Theater führte. Und man hat ihn ziemlich kalt raussortiert dann nach wenigen Jahren.
Genau, es wurde der offizielle Politik tatsächlich die privaten Unternehmen, ganz egal in welchem Beruf oder in welchem Bereich, möglich zu behindern. Davon ist er auch betroffen worden. Und bei der Währungsreform war es dann tatsächlich so, dass die Guthaben, die auf dem Konto waren, eingefroren wurden. Man sagte, das wären irgendwelche Spekulationsgewinne, das muss man einfrieren, möglicherweise einziehen. Und Walter war von einem Tag auf den anderen war nicht mehr in der Lage, seine Leute auszubezahlen. Das heißt, sie kriegten keine Gage. Normalerweise ist das alles nicht schlimm, weil man geht zur Sparkasse oder zur Bank und holt sich einen Überbrückungskredit, weil das löst sich wieder auf. In diesem Fall war es so, dass Walter tatsächlich sowohl bei der Stadt wie auch beim örtlichen Geldinstitut, die ihm verweigerten jede Art von Kredit. Landesregierung sprach dafür, er kriegte trotzdem nichts da. So, und da hat er gesagt, okay, wenn das so ist, dann gibt er seine Lizenz zurück und hört auf. Das kann er nicht. Was hat er denn gemacht? Die Landesregierung hat ihm dann gesagt, mach doch noch mal, bevor wir einen Nachfolger finden. Er hat sich da irgendwie noch mal überreden lassen, ist aber keine finanziellen Verpflichtungen mehr eingegangen. Hatte bei der Sparkasse in Europien Schulden und die haben dann einen Gerichtsvollzieher losgeschickt und die haben dann seinen sämtlichen Besitz gepfändet. Seine Familie lebte noch da. So, und die Landesregierung musste sich tatsächlich erst stark machen, damit ein LKW hinfuhr und sein Privatbesitz wieder ausgelöst wurde, sodass Walter mit Familie dann umziehen konnte nach Berlin. Das war schon sehr schäbig alles.
Damit endete das Kapitel Theaterstadt Neuruppin 1950. Nicht gerade auf ruhmreiche Weise.
Nein, das kann man wirklich nicht sagen.
Wolfgang Jansen, unsere Zeit ist ganz schnell vergangen bei diesem Blick in die, dem unvollständigen Blick in die bewegte Theatergeschichte Brandenburgs. Sie haben mehrere Aufsätze dazu publiziert, Sie forschen darüber, Sie recherchieren. Ich habe mich natürlich gefragt, warum gibt es denn kein Buch dazu?
Das ist eine gute Frage.
Ich weiß, dass man die Frage nicht nur an Sie stellen sollte, sondern vielleicht den einen oder anderen Verleger. Ich weiß es nicht.
Ich sage mal so, es wäre gut, wenn es eins gäbe. Kann ich einfach nur sagen. Dass die Theatergeschichte im Land Brandenburg ist so vielfältig, ist so spannend. Und sie muss endlich geschrieben werden. Sie ist so reich an Geschichten, an Persönlichkeiten, auch an kulturellen Ereignissen. Und dieses Gefühl von, man kann sich nicht gegenüber der Großmacht Berlin wehren, weil man doch ein kleiner Ort ist. In dem Moment, wo man die Theatergeschichte des Landes schreibt, wird Berlin plötzlich marginal. Und das muss man doch irgendwo mal hinkriegen.
Das nehmen wir als Schlusswort an diesem heutigen Theatertag hier im Kulturradio. Danke an den Theaterwissenschaftler Wolfgang Jansen. Das waren die Märkischen Wandlungen. Hier im Kulturradio, Danuta Görnand ist mein Name. Machen Sie es gut. Tschüss.